Deutschlandfunk, Medias Res.
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, so heißt es regelmäßig im ZDF-Politbarometer, wen würden Sie wählen? Da wird dann nach Stimmung und Meinung der Deutschen zu aktuellen politischen Themen abgefragt. Und wenn tatsächlich Wahlen bevorstehen, wie bei uns beispielsweise in Thüringen und Sachsen oder in den USA die Präsidentschaftswahlen, nimmt die Spannung natürlich automatisch zu. Heute, vor 200 Jahren, wurde zum ersten Mal eine Wahlumfrage gestellt, und zwar in den USA in The Harrisburg, Pennsylvania. Wer wird nächster Präsident der USA, hieß es damals in dem Lokalblatt. Gleichzeitig wurde dem 3000 Einwohnerstädtchen versichert, dass die Ergebnisse der Umfrage nicht bearbeitet werden. Wie war das damals genau? Darüber habe ich mit Thorsten Faas gesprochen. Er arbeitet am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Ich habe ihn gefragt, was er über die Geburtsstunde der Demoskopie genau weiß.
Nun, das zeigt zunächst mal, dass Menschen immer schon ein Interesse daran hatten, dass sie wissen, was auch die Menschen um sie herum denken. Und dass wir natürlich auch ein Interesse daran haben, zu erfahren, wie wichtige Wahlen ausgehen. Und insofern ist diese Geburtsstunde eigentlich tatsächlich so ein Triggerpunkt, würde man heute vielleicht sagen, genau für diese Tendenzen. Aber interessant natürlich auch, dass schon in diesen wenigen Zeilen, die Sie auch angedeutet haben, klar wird, da wird nichts nachbearbeitet, da wird nichts manipuliert. Also diese Faszination, die hat man damals vor 200 Jahren auch schon gemerkt, rund um diese Umfragen einerseits wissen zu wollen, was andere Menschen denken, aber auch so ein bisschen die Sorge, dass da irgendwas nachbearbeitet wird, dass da irgendwas genau im Detail vielleicht nochmal frisiert wird. Das ist was, was man damals schon gemerkt hat und was eigentlich rund um Umfragen bis heute auch so gilt.
Wissen Sie etwas darüber, welche Auswirkungen das damals hatte?
Ja, es hat sicherlich einen großen Resonanzraum gefunden, denn das war eine Innovation damals und das hat sicher breiten Raum gefunden. Auch die Frage, die Sie stellen, ist eine, die wir bis heute stellen. Was machen diese Umfragen eigentlich mit uns, mit Wählerinnen und Wählern, mit dem Wahlausgang? Nur würde ich stark vermuten, dass damals wie heute es keine einfache, eindeutige Antwort darauf gibt, weil das einfach dann am Ende des Tages doch nur eine Information ist, die hier in einen Wahlkampf eingespeist wird und man zugleich ganz, ganz viele verschiedene Thesen formulieren kann, damals wie heute, wie denn solche Umfragen dann tatsächlich sich auswirken könnten. Sind es eher emotionale Effekte, dass man zum Sieger gehören will? Sind es eher kurzfristig strategische Überlegungen, dass man seine Stimme optimieren will? Also insofern, das war damals wie heute, glaube ich, eine schwierige, eigentlich kaum zu beantwortende Frage, was dann wirklich mit dieser Umfrage als Effekt einhergegangen ist.
Das heißt, da gibt es immer noch keine Studien zu, wie die Wirkungsweise ist?
Doch, es gibt ganz viele Studien, nur zeigen die eben auch in ihrer Vielschichtigkeit, dass es nicht die eine eindeutige Antwort gibt. Wenn Sie beispielsweise auf die Ostwahlen im Herbst verwiesen haben, dann kann man sich da ja gerade auch in der aktuellen Situation ganz, ganz vieles vorstellen. Da geht es darum, wer auf Platz 1 landet. Da geht es darum, ob Parteien mit der 5%-Hürde ringen. Und natürlich kann man sich bestimmte Kontextsituationen anschauen. Und da gibt es auch durchaus dann Belege, dass wenn Parteien eben genau mit der 5%-Hürde, also mit einer Sperrklausel quasi ringen, in Anführungszeichen, dass das natürlich Signale sind, für Menschen, für Wählerinnen und Wähler strategisch zu wählen. Nur heißt es eben im Umkehrschluss auch, es braucht solche bestimmten Konstellationen, die dazu führen, dass Menschen strategisch wählen, ja oder nein. Global zu sagen, Umfragen wirken immer und automatisch auf die folgende Art und Weise, das lässt sich bis heute und das wird sich auch nie zeigen lassen, weil es letztlich diese Interaktion ist aus Überlegungen von Wählerinnen und Wählern, aber eben auch dem, was Umfragen als Signal sind.
Wie haben sich denn die Meinungsumfragen im Laufe dieser 200 Jahre weiterentwickelt?
Ja, da hat sich tatsächlich eine ganze Menge getan, sowohl in der Art und Weise, wie sie durchgeführt werden, als auch in der Art und Weise, wie häufig sie durchgeführt werden, aber auch so in der Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Also wenn wir mal anschauen, wie sie einfach durchgeführt werden, dann ist eben aus diesem Aufruf qua Zeitung, man solle doch mal da seine Meinung äußern, inzwischen eine sehr elaborierte, auf Zufallsstichproben basierte Wissenschaft geworden. Was die Taktung betrifft, das erleben wir in den USA natürlich in noch viel stärkerem Maße, aber gerade auf Bundesebene in Deutschland erleben wir es ja auch. Wir haben fast jeden Tag neues demoskopisches Material, kleinste Veränderungen werden berichtet. zumindest auf der Bundesebene. Das finde ich einen wichtigen Punkt an der Stelle, weil man daran doch auch merkt, dass sobald wir auf die Ebene von Bundesländern wechseln, es da viel weniger Umfragen gibt. Also ist auch eine Frage natürlich, wer bezahlt das Ganze? Und dritter Punkt, letzter Punkt, wie wird darüber berichtet? Heutzutage werden eigentlich in ganz normale Politikberichterstattung häufig so nebensächlich, geradezu nebensächlich, Ergebnisse aus Umfragen eingestreut, wo man dann sagt, ja, Partei X, die schlägt gerade das und das vor und die steht ja auch in Umfragen nicht so gut da. Und das ist was, was früher anders war. Da standen die Umfragen selber im Fokus. Da gab es lange Berichte über die Umfragen selber, was die Menschen, die Wählerinnen und Wähler denken. Heute ist es tatsächlich eher so was Flankierendes. Das heißt aber oft, dass dadurch so ein sehr instrumentell, fast schon so ein bisschen zynischer Blick auf Politik entsteht, weil eben so der Eindruck erweckt wird, Person oder Partei A tut das nur, weil sie in Umfragen so dasteht. Das ist was, wo man durchaus kritisch drauf schauen kann.
Herr Faas, welche Menschen nehmen denn daran teil? Ist das immer dieselbe Stichprobe oder werden da immer zufallsmäßig neue gesucht?
Das ist eine schwierige Frage, weil die tatsächlich auch davon abhängen, wie eine Umfrage konkret durchgeführt wird. Telefonische Stichproben, Sie haben das ZDF-Politbarometer angesprochen, werden traditionell eigentlich so durchgeführt, dass immer wieder eine neue, zufallsbasierte Stichprobe durchgeführt wird. Zufallsbasiert deswegen, weil man dadurch hofft, dass der Zufall schon sicherstellen wird, dass am Ende eine gut durchmischte, repräsentative Stichprobe entsteht. Online ist es viel, viel schwieriger, während sie telefonisch vergleichsweise leicht auch etwa Telefonnummern zufällig generieren können. Das können sie online nicht in gleicher Weise tun. Deswegen ist da häufig so ein Zwischenschritt eingeschaltet, dass Online-Stichproben in einer Weise funktionieren, dass man erst einmal befragungswillige Personen sammelt, die in einen sogenannten Pool aufnimmt und dann aus diesem Pool heraus immer wieder neue Umfragen erzeugt und neue Stichproben zieht. Und das ist dann tatsächlich eine Situation, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass Menschen relativ regelmäßig an Umfragen teilnehmen. Manchmal kann es sogar sinnvoll sein, dass wir bestimmte Personen immer wieder befragen, gerade in wissenschaftlichen Kontexten, wo ja auch mit Umfragen gearbeitet wird. Ist das etwas, was sehr regelmäßig passiert, weil man dort eben stärker daran interessiert ist, bei wem sich eigentlich Meinungen ändern und in Reaktion, worauf sich auch Meinungen ändern. Und das kann ich natürlich nur beantworten, wenn ich tatsächlich Menschen wiederholt befrage. Anders kann ich das nur orakeln.
Thorsten Faas, Professor für politische Soziologie an der Freien Universität Berlin.